Thomas Hornauer ist Hobbyimker im Bayerisch-Schwaben und es gab vor vielen Jahren hier zwar schon mal eine Sendung über Honig und Bienen, aber die ist erstens verloren gegangen und außerdem vergesse ich zweitens ja immer, was die Leute mir über die Jahre so alles erzählt haben. Da habe ich gedacht, lass doch einfach nochmal über Honig reden. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Was genau ist eigentlich Honig? Bienenkotze.
Bienenkotze trifft es eigentlich ganz gut. Die Bienen fliegen aus, suchen sich irgendein nettes Blütchen, wo sie Nektar sammeln, fliegen zurück und angereichert mit ihren Enzymen aus dem Honigmagen legen sie es dann ab. Der Imker kommt, nimmt es ihnen weg und ist der böse Mann, der sich dann freut, weil er den Keller voller Honig stehen hat.
Honigmagen?
Ja, die Bienen haben ja, ich sag mal, mehrere Mägen wie gesagt, der Transportmagen quasi, das ist so eine Art Honigmagen, wo die quasi den Nektar aufnehmen und den quasi ja von Mund zu Mund oder Rüssel zu Rüssel quasi die Flugbiene an die Stockbiene den Honig übergibt.
Es gibt so. Flugbienen und es gibt Stockbienen?
Ja. Eine Biene gibt eine ganz lustige Grafik im Internet. Wer da Interesse hat, kann die gerne mal suchen. Das Leben der Biene. Eine Sommerbiene wird so grob 21 Tage alt von dem Zeitpunkt, wo sie schlüpft. Die ist so die erste Woche ist sie so grob Stockbiene. Da macht sie, wenn sie rauskommt, das erste, was sie macht, ist ihre eigene Brutkammer, ihre eigene Zelle erstmal sauber machen, weil als Larve hat sie da auch reingekotet. Das macht sie ein bisschen sauber, weil die Königin legt dann da sofort wieder ein Ei rein. Und dann hilft die auch quasi, diese Brut zu pflegen. Und wenn die dann ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann geht sie mal langsam Richtung, wird sie dann zur Baubiene, dann macht sie dann, aktiviert sie die Wachsdrüsen und dann fängt sie an, Wachs zu bauen, also so diese klassischen Honigräume oder irgendwo Wildbau in dem Stock zu machen. Und
das ist, was so Laien wie ich unter Honigwabe verstehen.
Ganz genau, ja, ganz okay, genau. Okay. Die bauen dann auch immer weiter fleißig. Und genau, wenn die dann, ich sag mal so, in den letzten Tagen ist von ihrem Leben, so das letzte Drittel, geht die dann so als Wächterbiene nochmal in Richtung Flugloch, passt da ein bisschen auf das an, was so rein raus geht und dann ganz zum Schluss wird sie zur Flugbiene und eigentlich mit diesen letzten paar Tagen, wo sie Flugbiene ist, da fliegt sie sich zu Tode, wenn man so will. Also so grob 21 Tage ist so das Bienenalter im Sommer. Oder ja, also insgesamt dann so irgendwo 20, 30, 40 Tage, je nachdem, wie gut die sich dann da führen die Bienen, ja.
Ich habe das richtig verstanden. Es gibt nicht die eine Stockbiene, die eine Baubiene, die eine Flugbiene, sondern das ist über die Lebenszeit der Biene verändert die sich. Also die Aufgabe, die Biene hat.
Ja, ganz genau. Das ist so wie bei uns Menschen. Du kommst in die Pubertät, bist Kleinkind, kommst in die Pubertät, wirst ein junger Erwachsener, wirst dann ein älterer Mensch und irgendwann Senior und dann geht's zugrunde. Und so ähnlich kann man sich es bei den Bienen vorstellen. Also die vom Schlupf weg übernimmt die verschiedene Aufgaben im Volk und immer mit dem Ziel, dieses Volk das Überleben zu ermöglichen. Das ist so, das ist das, was mich zum Beispiel an den Bienen so fasziniert, weil das einfach so dieses systemische Kollektiv, das die da bilden, das ist allem überlegen, muss man ganz klar sagen. Also ist ja auch nicht so, dass die im Winter dann komplett sterben und von null wieder anfangen, sondern da bleiben dann, was weiß ich, irgendwo 10.000, 15.000 Bienen übrig über die Wintertraube. Die kuscheln sich ganz eng zusammen, wärmen sich gegenseitig und kommen so über den Winter mit den Wintervorräten und bilden dann eigentlich wieder ein Sommervolk mit 60.000 Bienen, sag ich mal.
Also ein Volk schon, hat 60.000 Individuen.
So im Sommer, in der Hochsaison, also so ja, kurz vor der zweiten Ernte, so im Juni, Juli, ist so die höchste Anzahl an Bienen im Volk. Da können es mal gerne 60.000 Bienen sein, ja.
Wie wählen die aus, welche dieser Bienen die Wintertraube bilden?
Ab dem Herbst grob. Also wie genau, weiß ich nicht. Da bin ich gehe jetzt ins sechste Jahr, da bin ich auch noch zu grün in den Ohren. Wie genau die das dann bestimmen, weiß ich nicht. Da müsste ich mich tatsächlich nochmal recherchieren. Aber ich sag mal grob, ab Herbst legt die Königin dann diese sogenannten Winterbienen, die fliegen ja auch nicht aus. Also da ist, das heißt, die haben wirklich nur zur Aufgabe, dem Volk oder dem Stock eigentlich das Überleben zu ermöglichen, indem die das ganze Volk wärmen, Futter umtragen von außen nach innen und quasi in der Mitte dann die Königin, die ist dann im Zentrum von dieser Traube, quasi einfach warm zu halten. Das ist so Sinn und Zweck von diesen Winterbienen dann quasi. Und die leben halt einfach dann, sag mal ganz grob, von September bis jetzt in den März, wo es dann eigentlich wieder losgeht.
Ja. Wenn du sagst, Futter von außen nach innen tragen, du meinst dann vom Äußeren dieser Traube in die Mitte der Traube zur Königin oder von ganz von draußen?
Nee, das ist schon, stell dir, ich sag mal, ein ein Zimmer vor, einen rechteckigen Raum. In der Mitte hast du quasi wie einen Basketball oder wie einen Handball quasi diese Bienentraube. Da wird auch das Brutgeschehen auf diesen Rähmchen dann quasi gemacht. Und um diesen Ball, um diese Traube häufen die dann quasi ihr Futter an. Also so kann man sich das grob vorstellen. Das quasi alles, der restliche Raum, wenn du in der Mitte einen Ball platzierst, der restliche Raum wird quasi mit Futter belegt. Mit Pollen, mit Nektar, allem was die Bienen halt zum Überleben brauchen. Und natürlich, wenn diese Traube, es sterben im Winter dann Bienen weg, die wird dann ein bisschen kleiner. Die tragen dann quasi von außen, gehen immer einzelne Bienen raus und holen dann quasi Futter von außen nach innen. So kann man sich das vorstellen.
Was passiert mit den Bienen, die sterben? Bleiben die drin oder werden die dann auch rausgeschafft?
Die werden auch rausgetragen. Also ist ja dann auch, wenn da irgendwann mal, also man sieht es dann im Frühjahr, wenn ich dann im Frühjahr mal das erste Mal hingehe, ich gucke mir dann auch mal den Boden an, den Totenfall an und ich helfe denen dann, kehre das mit dem Besen mal kurz raus. Da liegen schon dann ein paar hundert Bienen einfach unten. Würde ich das nicht machen, meine also mit dem Besen raus können, die Bienen tragen das selber raus. Für die sind das Krankheitsherde auch. Also ganz klar, die versuchen schon ihren Stock oder ihre Kiste einfach auch sauber zu halten. Ja.
Wenn du sagst, was die Bienen zum Überleben brauchen, was brauchen die denn zum Überleben? Ich dachte, so Honig wäre einfach nur Zucker letztlich.
Ja, aber auch Wasser. Also so ein Bienenvolk sammelt so um die 100 Liter Wasser im Jahr. Also es ist eine halbe Badewanne voll, sammeln die auch Wasser. Ja, also das ist, ich sag sogar, bei mir kann ich es beobachten, ich habe drei Stände und an einem Stand läuft ein kleines Bächchen vorbei und da muss ich sagen, also von der Beobachtung her, wenn da Wasser gut zur Verfügung steht, geht es den Völkern tendenziell gut. Die tun sich dann leicht, also die lagern das Wasser auch ein, die brauchen das auch im Sommer zur Feuchtigkeitsregulierung, generell zur Temperaturregulierung, weil die müssen ja auch runterkühlen, die haben immer konstant irgendwo so um die 36 Grad im Volk und wenn es dann draußen irgendwo um die 40 Grad mal hat, die müssen natürlich runterkühlen. Die fächeln dann vor dem Flugloch dann ihre Luft und verdunsten dann auch Wasser damit, dass die eben diese Temperaturhaushalt dann eben aufrechterhalten können.
Also 60.000 Bienen und die haben ein Flugloch? Und es reicht davor zu fächeln, um drinnen?
Ja. Also da sitzen welche vorne draußen, wie genau die Luftströmung ist, das müsste man sich, da gibt es mit Sicherheit irgendwo mal ein wissenschaftliches Video, ich müsste das, vielleicht kann man das mal irgendwo suchen.
So farbiger Rauch
oder ja, sowas. Also mir wurde erklärt, es geht unten die Luft rein, oben die kalte Luft raus, über dieses kleine Loch, das hat ja, also ich mache bei mir zum Beispiel im Sommer den Flugkeil komplett raus, da ist dann so ein Spalt vorne draußen mit so 2-3 Zentimetern, dass da einfach die Bienenmasse rein raus kann und da sitzt, man sieht es dann im Sommer schön, wenn die dann da sitzen und dann die Luftfächeln, also da sitzen wahrscheinlich innen drin, auch an der Innenwand sitzen auch Bienen, die dann da auch mit, ich sag mal, diesen Luftstrom eben steuern und regulieren. So kann man sich das vorstellen.
Du benutzt jede Menge Fachausdrücke. Der Flugkeil, was ist das?
Der Flugkeil ist ein kleines Stück Holz. Also ich habe quasi ein Bodenteil, wo quasi ausgeschnitten vorne wie so eine Nut ist. Dann steht von oben drauf der eigentliche Brutraum, die eigentliche Kiste. Und dann bleibt dann so ein 2 Zentimeter Spalt bleibt dann quasi offen. Und da stecken wir so ein Stück Holz einfach rein, wo so eine Art Nut ausgefräst ist. Je nachdem 7-8 Millimeter, dass die Bienen da halt rein raus können. Gibt eine breite Ausführung von der Öffnung, gibt eine enge Ausführung und je nach Lage oder im Sommer mache ich eher die breite Öffnung oder ganz raus und im Winter macht man eher enger. So für die ganz Winterstellung gibt es noch so eine Art Mäusekeil, nennt sich das, dass zum Beispiel auch eine Maus nicht in dieses Volk reinmarschieren könnte. Da macht man dann dieses Flugloch statt 8 mm irgendwo 7 oder 6 mm. So, dass gerade noch eine Biene rein raus könnte, aber die Maus dann nicht über das Flugloch rein kann zum Beispiel.
Und wenn du von Ständen sprichst, meinst du vermutlich die Kästen?
Die Bienenstände. Also ich habe einzelne Plätze, wo ich quasi meine Bienen abstelle. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Paletten hinstellen und da einfach dann diese Bienenkästen drauf. Ich habe zum Beispiel so eine Art mit Gerüstfüßen so Gestelle gebaut mit so Holzbalken, wo dann immer zwei auf einem so ein Gestell dann stehen. Und mit Bienenständen meine ich ganz allgemein, ich habe da einen Platz, da stehen dann, was weiß ich, 6-10 Völker und das ist für mich ein Bienenstand, genau.
Wie viele Völker hast du denn?
Also ich bin relativ klein, wie gesagt, ich mache das für mich hobbymäßig, ich schwank. Jetzt heuer bin ich mit 6 Völkern in den Winter gegangen. Ich plane mich heuer mehr als zu verdoppeln. Ich brauche ein bisschen Honig für Metproduktion und Honigverkauf einfach. Ich werde heuer so auf 15, 16 Völker hochgehen. Letztes Jahr in der Hochphase habe ich 13 Völker mal beerntet Und genau, das schwankt bei mir immer so ein bisschen. Wie gesagt, das ist auch ein gutes Nebenbrot. Ein bisschen Völker verkaufen dann auch immer, wenn man gute Völker hatte, die noch den Honig mitnimmt und dann im Herbst, wenn man die anfängt einzufüttern für den Winter, kann man die auch immer noch gut verkaufen, dass man sagt, ich gebe ein bisschen weniger Völker in den Winter.
Das sind ja locker über 500.000 Bienen, die du betreust.
Ja,
betreust du die? Also muss man die betreuen? Brauchen die intensive Pflege oder stehen die einfach so rum und irgendwann kannst du da Honig rausholen?
Ja, was heißt intensiv? Also ich vergleich's mit dem Hund zum Beispiel. Beim Hund musste täglich Gassi gehen, das musste bei den Bienen natürlich nicht. Ich mache so, ich habe gesagt drei Stände, ich fange Freitag an, einen Stand, ein, zwei Stunden, am Samstag den nächsten Stand, ein, zwei Stunden, je nachdem wie viele Völker da halt dann dort stehen und so mache ich mich dann durch und ich sage gerade im Sommer in der Hochphase, wo du wirklich viel gucken musst, viel aufpassen musst, da ist, ich sag mal, in der Woche bin ich eigentlich wöchentlich jetzt dann dran. Jetzt haben wir Anfang Mitte April, die ersten Honigräume habe ich schon drauf. Also das geht jetzt dann los, dass man da irgendwo wöchentlich einfach mal bei den Bienen vorbeiguckt.
Was ist ein Honigraum?
Auf der Hauptkiste, wo die Bienen ihre Brut machen, lege ich ein Gitter auf, wo quasi die Königin nicht mehr durch kann. Und da oben drauf kommt quasi dann nochmal eine kleinere Bienenkiste. In meinem Fall, ich habe Dadant, das ist so ein eigenes Beutenmaß. Da gibt es bei uns in Deutschland ganz verschiedene Maße. Ich habe Dadant. Und das ist dann nur halb so groß wie der Brutraum bei mir quasi, lege ich diesen Honigraum auf. Das ist auch im Endeffekt Rähmchen drin. Und mit meiner Betriebsweise, ich zwinge quasi diese Biene, diesen ganzen Nektarstrom nach oben abzulagern. Das ist der Honigraum.
Wie zwingst du die denn dazu?
Ja, indem ich unten, also ich in der Dadant-Betriebsweise arbeitet man gerne mit Schieden, so nennt sich das. Man engt das Volk künstlich ein bisschen ein, dass ich wirklich.
Also ich muss mir das bildlich vorstellen. Du hast diesen Kasten, also quadratische Kiste, sagen wir mal, und da stecken diese Rahmen drin, wo dann die Waben, die Bienen diese Waben reinbauen.
Ja,
und das verengst du und quetschst die praktisch nach oben, wo sie ein bisschen mehr Platz haben dann.
Ja, was heißt quetschen, ist der falsche Ausdruck.
Ja, okay.
alles gut. Man guckt sich an so ein bisschen. Hängt von der Legeleistung der Königin an. Man sagt bei Dadant, also mit meiner Betriebsweise, man guckt sich an, wie viel schafft die Königin zu bebrüten, dass das ein vernünftiges Maß ist. Man guckt, dass die ein bisschen in die Breite auch brüten kann auf dem Rähmchen und dann guckt man sich an, eine gute Königin so brütet so auf 7 bis 8 Rähmchen und rechts und links kommt quasi ich habe so Holzrähmchen quasi, das ist eine komplette Holz, ja, wie ein komplettes Holzbrett einfach, das ich rechts und links reinhänge und das ist quasi die Begrenzung. Und alles andere, Futter, geht dann nach oben. Die haben natürlich um das Brutnest dann auch noch ihren Futterkranz drumherum, aber den Honig möchte ich dann nach oben tragen. Man kann dann schon ein bisschen mehr Platz unten geben, indem ich sage, ich gebe ihnen ein Rähmchen mehr, dann haben sie ein bisschen mehr Platz für ihr eigenes Futter. Das macht jeder Imker so ein bisschen anders. Ich bin da relativ konservativ den Bienen gegenüber bei mir. Ich bin da sehr großzügig, die kriegen von mir genügend Platz. Und ich möchte auch auf Eigenhonig zum Beispiel überwintern. Also ich lasse den einen Honigraum komplett drauf. Den dürfen sie machen damit, was sie wollen. Das ist dann auch mein Geld letztendlich, weil ich muss ja Bienenfutter kaufen im Herbst. Wenn ich die Ernte gemacht habe, ist ein großer Teil vom Honig weg. Und ich lasse den quasi einen Honigraum drauf. Da haben sie schon mal 10 Kilo Futter drinnen ungefähr, so 10, 15 Kilo Honig. Und dann, was ich halt noch einfüttern muss, kriegen sie halt dann das Bienenfutter drauf. Genau.
Bienenfutter? So, woraus besteht denn Bienenfutter?
Ich habe den Vorteil, bei mir ist die Südzucker nicht weit weg. Das ist dann ein Sirup aus der Zuckerrübe eben. Und das ist im Endeffekt ein Zuckersirup ist das. Ja. Man kann auch, es gibt viele Imker, die gehen dann, in den Supermarkt, wenn es dann den Zucker im Angebot gibt und kaufen den einkaufskörbeweise, wird da Zucker gekauft, das mischt man mit Wasser an und gibt es den Bienen. Also die Bienen oder Zucker generell ist ja ein Kohlenhydrat und die Bienen wollen dieses Kohlenhydrat. Ist halt eine Form von Energie, ganz einfach. Ne?
Also ich verstehe das richtig. Die Biene kann eigentlich gar nicht anders als Honig zu produzieren und irgendwo muss sie den hintun.
Ja.
Und du sorgst dafür, dass sie ihn da hintut, wo du ihn dann erntet man
ja,
Honig?
Ja, ernten kannst, ja genau.
Ich
nehme den dann da oben runter. Also man stapelt dann im Endeffekt diese Halbzagen, diese Honigzagen dann oben drauf. 3, 4, 5 Zagen, je nachdem wie gut so ein Volk ist. Und im Schnitt, letztes Jahr hatte ich pro Volk irgendwas um die 60 Kilo. Übers ganze Jahr, also es ist dann schon eine Menge. Wenn du dann 10 Völker hast, hast du 600 Kilo Honig im Keller stehen, grob. Aber nochmal, wenn man dann, ich sag mal, so wie bei ich jetzt, einen Honigraum lässt, sind halt 10 Kilo pro Volk dann weniger. Aber das ist immer noch in Ordnung. Also ich sehe das schon so, das ist ein Geschenk der Natur. Die Bienen, da gibt es ja keine Feiertage, die haben nicht Urlaub oder sonst irgendwas. Die fliegen rund um die Uhr. So wie es da Flugwetter ist, wenn da ein bisschen, wenn es trocken ist, dann gehen die Bienen raus. Und das zu beobachten und wie dann sich das Volk im Endeffekt vergrößert und auch der Honig oder der Futtervorrat vergrößert, das ist, ich finde das, ja, das ist einfach bemerkenswert.
Ja. Wenn du ein gutes Volk, wie du es eben genannt hast, verkaufst, woher weißt du denn, dass das Volk nächstes Jahr noch gut sein wird? Weil du beobachtest es ja in dieser Saison, da ist es ein gutes Volk und dann willst du es verkaufen, aber die sind ja dann alle schon tot.
Ja, wie gesagt, es liegt ja immer, es geht ja um die Königin. Die Königin legt ja fortwährend ihre Eier. Also ja, die macht im Winter dann eine gewisse Zeit Brutpause, da hört sie auf zu legen. Aber die legt ja, du hast einen konstanten Strom an neuen Bienen, die nachkommen. Die Sommerbiene wird 40 Tage alt, so grob, die stirbt dann weg, aber eine gute Königin legt so 2000 Eier am Tag. Das heißt, im Sommer schlüpfen potenziell über das ganze Volk jeden Tag 2000 Bienen. Ja. Und ja, das ist dann, wir haben jetzt im April, nennt man das Durchlenzung, also das ist jetzt so eine Phase, da sterben genauso viele Bienen weg, wie neu geboren werden und irgendwann sterben dann weniger Bienen weg, wie eigentlich von der Königin dann nachgelegt werden. Also das ist so, das Volk vergrößert sich jetzt einfach so um diese Jahreszeit. Und deswegen bauen die dann auf von 15.000 auf 60.000 Bienen hoch. Und das geht dann wieder über den Winter dann ein bisschen runter eben auf diese 10.000 bis 15.000 und so überwintern die dann. Also das, was ich dann im Herbst verkaufe, ich gucke dann schon, also ich könnte jetzt schon sagen, du hast ja, also bei den Bienen gibt es ja, bei den Völkern, du wenn man da 20 Völker nimmt, hast du alles dabei. Das ist wie bei uns Menschen. Du hast einen Idioten, du hast einen Faulen dabei, du hast einen dabei, der streitlustig ist, du hast da alles dabei und das hast du ja bei den Bienen auch. Du hast ein Volk dabei, das ein bisschen stechlustiger ist, du hast eins dabei, das sammelt ein bisschen weniger Honig. Und also ich für mich handhab so, ich gebe jetzt keine Völker ab, wo ich weiß, da hätte derjenige, der das dann kauft, keine Freude dran. Also so ein Stechervolk verkaufe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil derjenige, der soll ja auch, ich sag mal, Honig ernten können dran, der soll, ich sag mal, einigermaßen arbeiten können mit dem Volk und einfach eine gewisse Form von Freude dran haben. Und deswegen, ich gucke dann schon, also der bekommt natürlich nicht meine besten Völker. Klar, wenn ich ein Volk habe, das 80, 90 Kilo Honig mir produziert, das behalte ich natürlich bei mir. Aber der bekommt, ich sag mal, aus dem großen Mittelfeld raus, da bekommt er dann Völker.
Und was machst du mit dem Stechervolk dann?
Ja, das ist jetzt das Thema, wo wir ganz am Anfang hatten, wo so ein bisschen Bienenethik auch ist. Mhm. Wenn das ein Volk ist, wenn ich den Deckel aufmache und habe sofort 50 Bienen im Gesicht, damit kannst du natürlich nicht arbeiten. Da muss man leider so sagen, da geht diese Königin, geht irgendwann übers Daumenkino, da tausche ich die Königin ganz klar aus.
Ach, das geht. Du kannst einfach sagen, so, ich habe jetzt 10.000 Bienen, ich nehme jetzt die Königin raus und tue eine neue rein und dann wird sich das Volk auch anders verhalten.
Ja, so ganz so einfach natürlich nicht. Es dauert dann auch eine Zeit lang, bis die Königin dann, die neue Königin, die muss erstmal Eier legen und dann bis dann da ihre Töchter quasi schlüpfen, bis dann da diese Altbienen, diese Stecherbienen weggestorben sind. Das dauert eine Weile, aber man kann das dann schon ein bisschen beeinflussen. Also ich sag, diese stechlustigen Völker, die bekommt man dann, ich sag mal, mit Zutun vom Imker einfach dann auch weg. Ja.
Könntest du denn dann nicht auch hingehen und sagen, ich züchte jetzt Völker, die besonders viel Honig produzieren und besonders wenig stechen?
Also Thema Zucht ist zum Beispiel was, wo ich jetzt, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich gehe jetzt ins sechste Jahr. Ich habe angefangen zu imkern über einen Verein. Man lernt es da, man bekommt dann über einen Verein diese Ablegervölker so quasi. Das sind dann keine guten Völker. Ich habe dann relativ schnell auch lernen müssen, was das bedeutet an Arbeit. Und ich bin dann ganz schnell auf diesen Zuchtaspekt aufgestiegen und habe mich dann einfach interessiert, was gibt's noch anderes Material, was man sich zulegen kann. Ich habe dann angefangen, mir Königinnen zu kaufen und dann vor 2 Jahren, letztes Jahr war so, da habe ich relativ viele Königinnen selber gemacht, habe dann so angefangen, mir selber Königin jetzt zu machen. Also mal
wie macht man sich Königin?
Die alte Königin ist, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Stand, 20 Bienenvölker, ich habe ein Volk, das besonders auffällig ist, es ist wenig schwarmlustig, es ist wenig stechlustig, es macht einen guten Honigertrag, das ist so ein Volk, was dir wirklich gut gefällt, dann gehst du her, du weißt ja, die Königin legt Eier, dann guckt man sich so eine Brutwabe an und sucht sich frisch geschlüpfte Bienenmaden. Man sagt, 3 Tage braucht das Ei, bis dann die Made schlüpft. Und genau diese Made am 4. Tag willst du haben. Und man nimmt die dann und gibt die in so ein kleines Näpfchen. Und dann muss man eben, ein Startervolk nennt sich das dann, also eine Art Zuchtvolk vorbereiten. Das ist in der Regel, dann hat es keine Königin, die wollen dann wieder eine Königin haben. Die haben keine Brut, die haben im Endeffekt nur Futter und sonst nichts. Und in dieses Volk, in dieses königinlose Volk hänge ich dann meine Zuchtleiste rein mit diesen ganzen umgelarvten Bienenmaden. Und da hänge ich die dann rein. Und die ziehen mir diese Bienenmaden dann aus mit ihrem Wachs und machen mir dann so quasi kleine Zellen, wo diese Königinnen dann schlüpfen. Und die wollen ja wieder eine Königin haben.
Okay, das Volk entscheidet.
Ja, genau. Das Volk, ich lasse das Volk quasi entscheiden. Ist die Made gut genug für mich? Kann ich daraus wieder eine Königin machen? Und wenn ich denen dann 15 Maden zur Verfügung stelle, ist meine Hoffnung, dass sie mir 15 potenzielle neue Königinnen dann quasi machen. So funktioniert
damit das. Damit kannst du dann 15 neue Völker gründen.
Theoretisch ja. Da hängt dann, wie gesagt, die muss dann erstmal ausfliegen. Die Königin ist ja erstmal nicht begattet, wenn die frisch schlüpft. Man sagt dann, das ist eine Prinzessin. Die muss dann erstmal auf Begattungsflug gehen. Ich kann das dann, also man unterscheidet dann zwischen einer Standbegattung, also ich mache das hier vor Ort bei mir an irgendeinem Bienenstand. Oder die bessere Variante ist dann, dass ich zum Beispiel auf kontrollierte Belegstellen gehe. Das ist dann je nachdem, in welchem Zuchtverband ich mich bewege. Ich bin eher der Gattung Backfast, gehöre ich eher an. Ich gehe dann auf so eine Backfast-Belegstelle und lasse dann da meine Königin fliegen und dann von ausgesuchten Drohnenvölkern, die auch wieder gewisse Eigenschaften schon mitbringen, lasse ich diese Königin dann begatten. Und dann kommt die zurück und hat hoffentlich diese Eigenschaften, die ich möchte. So macht man das.
Wie, die kommt zurück, aber nicht von alleine. Du holst die dann ab.
Die hole ich, genau. Ich muss die hinfahren oder man tut sich dann gerne mit Kollegen zusammen, dass man sagt, man macht das ein bisschen gemeinschaftlich. Man fährt dann da gemeinsam mit, was weiß ich, 15, 20, 30 Königinnen auf so eine Belegstelle und ich muss die dann 14 Tage später wieder abholen, genau. Und dann hat man so ein kleines Mini-Volk, wo eine frisch legende Königin drin ist und die muss man dann hochpäppeln, dass die wieder so ein großes Volk wird. Ganz genau.
Wie päppelt man die denn hoch?
Mit Füttern und Zeit lassen vor allem. Also so ein Jungvolk braucht erstmal Zeit. Da muss sich Bienenmasse entwickeln, weil die braucht dann erstmal auch Pflegebienen, diese Königin, dass da das Volk immer weiter wächst. Mit mehr Pflegebienen kann die auch eine größere Fläche quasi bebrüten, weil der Wärmehaushalt auch wieder da ist. Und dann wächst das Volk von selber aus im Endeffekt. Ich kann mit Futter, muss ich natürlich ein bisschen hinterher sein, da muss man gucken, haben die genügend Futter immer, finden die was, je nachdem. Um Pfingsten rum hat man immer gerne mal so 1-2 Wochen Trachtlücke drinnen, wo nichts blüht und kein Nektar gibt. Da muss man dann ein bisschen gucken mit dem Futter, da gibt man dann einen Futterteig eben obendrauf und so muss man sich einfach ein bisschen um das Volk ein bisschen kümmern. Aber das, was ich schon gelernt habe, ist im Endeffekt so ein Volk einfach in Ruhe lassen. Die machen das schon. Die Bienen sind uns generell, was die Natur betrifft, deutlich überlegener und die kommen dann schon von alleine hoch. Ja.
Wie lange dauert das? Also du holst diese Königin zurück, machst da so dein Jungvolk dran. Wie lange musst du warten, bis du siehst, ob das überhaupt was wird? Und dann, also, was es wird?
Wenn man das jetzt im zeitigen Frühjahr macht, ich sag mal so um Mai, Juni, wenn man Mai anfängt, im April geht's auch schon. Es sind jetzt schon die ersten männlichen Bienen im Volk, die ersten Drohnen. Das würde jetzt im April dann schon langsam gehen, aber die Hauptzuchtzeit ist so im Mai, Juni. Ich sag mal vorsichtig, eine frühe Begattung, wenn ich mache, dann sehe ich heuer noch das Volk ein bisschen vom Aufbau her, von der Größe, sehe ich sie heuer noch, wie gut sie sich machen. Aber in der Regel kann man das erst dann nächstes Jahr beurteilen. Also der Zuchterfolg, den siehst du immer erst eigentlich im nächsten Jahr in Gänze, wenn die dann wirklich ausfliegen können, eine volle Tracht mitnehmen können. Also wenn dann jetzt, so wie jetzt um Ostern rum, so die ersten Kirschblüten blühen und dann der Raps kommt, dann siehst du erst, wie sich so ein Volk wirklich verhält. Ja.
Also das ist auch also ein Glücksspiel.
Das ist ein was heißt Glücksspiel, ist es nicht, wenn ich weiß, was ich für Eigenschaften hier bei mir jetzt als Ausgangskönigin hatte und man weiß ja grob, was auf diesen Belegstellen für Material dann auch in der Luft ist, also an den Drohnen, die dann da dort dann fliegen gelassen werden. Man weiß dann, was für Material einfach da ist, die gewisse Eigenschaften mitbringen. Man hat schon so eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte. Aber auch da wieder, du hast, wenn du 20 Königinnen machst, da hast du alle Facetten dabei. Wir könnten uns jetzt, glaube ich, stundenlang über Genetik, über Bienengenetik unterhalten. Das ist ein Thema, also ich habe erst einen Vortrag mitgenommen, da ging es um 3 3-4 Stunden, da wurde wirklich in tiefe Genetik ging es da rein mit Schwesterlinien und da ging es um, ja, was alles vererbt werden kann und also das ist ein eigenes Thema und da bin ich weit davon weg. Ich bin erstmal froh, wenn ich kein Steckervolk habe und wenn ich ein Volk habe, das mir einigermaßen gut Honig bringt, da bin ich schon mal froh.
Bienengenetik, heißt das, also man greift da auch wirklich richtig tief ein in die Zucht. Ich hätte gedacht, dass man da eher so die Natur sich ein bisschen selbst überlässt.
Ich könnte, ja, wie gesagt, die Biene selber, muss man ja ganz klar wissen, ist ein domestiziertes Wildtier. Die könnte ohne uns Menschen eigentlich in der freien Natur nicht mehr überleben.
Die Honigbiene. Also
die Honigbiene, ganz genau, die Honigbiene selbst. Du hast verschiedene Schädlinge mittlerweile, jetzt kommt die asiatische Hornisse zum Beispiel, kommt jetzt um die Ecke in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg grassiert sie schon, wir hier in Bayern sind noch verschont. Das ist zum Beispiel so ein Schädling, mit der europäischen Hornisse kommt die Biene wunderbar klar, aber die asiatische ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn man ins Volk selber reinguckt, du hast die Varroa-Milbe, du hast verschiedene Krankheiten und da geht es ein bisschen um Vitalität, auch wie bei uns Menschen gibt es ja auch ein bisschen kränklichere Menschen, ein bisschen gesündere, robustere Menschen. Und ähnlich verhält sich es mit Bienenvolk. Also man muss schon ein bisschen, ich gucke schon immer auch ein bisschen drauf, wie gut kann so eine Biene auch mit der Varroa-Milbe zum Beispiel umgehen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt in der Zucht, der im Moment relativ populär ist. Das nennt sich so Varroa-Resistenz 2033, ist so ein Zuchtprogramm, das auch, ich sag mal, über die Bienenverbände, über die Zuchtverbände ein bisschen auch in die anderen Verbände reingeht. Ich glaube, in der Karnika-Zucht ist es die AGT, ist so ein eigenes Zuchtgrüppchen, die sich mit sowas beschäftigt. Bei mir Backfast ist es eben Varroa-Resistenz 2033 und da verfolgt man alles so ein bisschen das gleiche Ziel, dass man die Biene, ich sag mal, möglichst dahin wieder kriegt, dass sie mit der Varroa-Milbe umgehen kann. Das ist so der grundsätzliche Aspekt, genau.
Diese Belegstellen, von denen du sprichst, wie stelle ich mir das vor? Ist das eine Lichtung im Wald oder was ist das?
Das kann eine Lichtung im Wald sein. Wir hier in Bayern haben zum Beispiel auch Hochgebirgsstellen. Also da geht man dann, was ich, wirklich ins Gebirge rein, wo man, ich sag mal, auf der, ja, ich sag mal nicht Baumgrenze, ich weiß gar nicht, wie hoch die sind, aber die sind schon relativ hoch. Das ist eine Belegstelle generell, ist ein abgesperrter Schutzkreis. Ich habe um diesen Bienenstand, wo diese Völker dann stehen für diese Belegstelle, habe ich so einen 5-Kilometer-Radius. Da darf tendenziell kein anderer Imker sein und wenn, dann muss er die gleiche Bienengenetik haben aus diesem Zuchtstand.
So, das heißt, ist die weiter als 5 Kilometer fliegen die auch nicht?
Ja, man weiß heute, dass die Begattung von diesen Königinnen so im Kilometerradius stattfindet. Kann mal ein bisschen weiter gehen, aber diese 5 Kilometer ist einfach so ein Radius. Wenn da an der Grenze ein anderer Imker dran wäre mit seiner Bienengenetik oder mit seinen Bienen und da würde sich ein Drohnen rein verirren, dass mal 1, 2, 3 Drohnen, fremde Drohnen da reinkommen, das ist doch akzeptiert. Aber wenn der, ich sag mal, in 2 Kilometer Nähe zu diesem Zuchtstand stehen würde, dann verfälscht es ja komplett das Begattungsergebnis und das möchte man einfach nicht, genau. Das heißt, es ist tatsächlich ein Bienenstand. Ich weiß, Backfast Bayern zum Beispiel stellt an diesen Ständen so 30 Völker hin, wo dann wirklich die Drohnen, die männlichen Bienen dann fliegen gelassen werden. Da geht es nur um die Drohnen. Ich sage nicht, dass alles andere egal ist, aber es geht hauptsächlich um diese, ich bringe ja Königinnen hin, also meine Königin-Seite ist ja weibliche Genetik und ich möchte mit der männlichen Seite verpaaren. Das ist das Ziel von so einer Belegstelle. Und deswegen geht es an der Stelle um die Drohnen. Ja, und die lässt man dann da fliegen, genau.
Wenn du dann den Honig erntest, wie erntest du den Honig eigentlich?
Tropft also
der
ich,
unten irgendwie raus? Nee.
Nö, also ich ganz klassisch, man nimmt den Honigraum, ich mache das auch. Bei mir war so ein Spruch von meinem Imkerpaten, der Imker steht vor den Bienen auf. Das heißt, ich gehe dann so, mit dem ersten Sonnenstrahl, früh um 5 gehe ich raus. Ich habe so einen kleinen Laubbläser in der Hand. Die Bienen sind abgefluchtet, ist wieder so ein schöner Fachbegriff. Die sind dann quasi, das ist so eine Art Bienensieb, kann man sagen. Das setze ich am Tag vor der Ernte oder 2 Tage vor der Ernte, setze ich das ein. Zwischen Honigraum und Brutraum setze ich dieses Bienensieb ein. Das heißt, die Bienen können nur noch nach unten, nicht mehr nach oben. Das heißt, der Honigraum ist relativ bienenleer. Und diese 20, 100 Bienen, die dann in meinen ganzen Honigräumen sind, ich löse die Honigräume, stelle die kurz auf, blase die Bienen, die noch drin sind, kurz raus und kann dann den Honigraum, bei mir ist es dann der Keller, ich habe meinen Schleuderraum im Keller und verfrachte diese Honigräume dann in den Keller Und ja, dann ist es bei mir. Ich habe bis letztes Jahr noch eine ganz klassisch alte Kurbelschleuder gehabt. Da stehe ich dann dran und muss mir einen Ast kurbeln, dass ich dann den Honig aus diesen Waben rausbekomme.
Meine Frau, du nimmst die Rahmen und stellst die in eine Schleuder. Und
Genau. Ja. Mhm. Meine Frau muss mit so einer kleinen Gabel, muss die quasi zuerst entdeckeln. Die sind ja mit so einer mit so einem Wachsdeckel versiegelt. Den muss man aufbrechen. Also das heißt, ich gehe mit so einer Gabel ran, mache diese das Wachshäubchen auf und habe dann den Honig quasi frei liegen. Ich nehme das Rähmchen, stelle es in meine Schleuder, drehe die, dann fließt der Honig unten raus, stelle vorne einen Eimer hin und dann fließt er da rein. Ich habe noch so ein Sieb dazwischen gestellt, dass quasi so Wachspartikel, die dann rauskommen, direkt eine erste Siebung quasi ist und da schon, ich sag mal, so ein bisschen der Honig vorgefiltert ist. Und genau, so mache ich das. Also bis letztes Jahr hatte ich noch eine Kurbel. Ich habe mir dann zur zweiten Schleuderung letztes Jahr dann einen Motor zugelegt, dass ich jetzt zumindest schon mal ein bisschen elektrisch unterwegs bin. Ich bin jetzt 49 mit einer Handkurbel. Es wird einfach anstrengend.
Ja. Dieses Entdeckeln, sind das nicht Hunderte und Tausende von Waben, die man da öffnen muss?
Ja, ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du 10 Völker erntest, jedes Volk hat 3 Honigräume, also redet man schon mal über 30 Honigräume. Jeder Honigraum hat 10 Rähmchen, sind wir bei 300 Rähmchen potenziell. Und die musst du alle vorne und hinten, die haben ja 2 Seiten, musst du jedes Rähmchen einzeln in die Hand nehmen und aufmachen.
Aber doch nicht, machst du wirklich jede einzelne Wabe so plopp, 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 plopp? Oder ist das irgendwie so einmal mit einem Schieber drüber sozusagen?
Nee, die Gabel kann man sich vorstellen, das ist wie so ein... Ja, wie so ein kleiner Kamm, das sind so ganz feine, wie so Spitzen sind da vorne drauf, das sind so wie so Nadeln, die ist so handflächenbreit in etwa, hat einen Griff hinten dran und dann muss ich, so eine Wabe hat 30, 35 Zentimeter Breite grob und dann muss ich da komplett drüber fahren, also ja, oder 50 Zentimeter, bei mir, ich habe ja da Land, die hat 50 Zentimeter Breite und dann muss ich mit dieser 8, 10 Zentimeter Gabel einmal komplett drüber fahren, mehrmals und dann drehe ich um, mache die zweite Seite und dann stellt mir meine Frau das quasi in so ein, ja, Reck rein, in so ein Edelstahlreck, wo ich dann ein Rähmchen nach der anderen in die Schleuder packe. Also das ist schon... Also
das klingt, als wäre das Entdeckeln die aufwendigste Arbeit an der ganzen Sache.
Ja, absolut. Also ich möchte es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine Frau ist da sehr geübt, also in der Zeit, bis ich, wenn ich dann mal von der Schleuder mal ein bisschen den Puffer weggearbeitet habe, ich bin mit dem Schleudern tendenziell einen Ticken schneller. Ich helfe dann schon auch mal dazu, da liegt dann eine zweite Seite, wo ich dann entdecken kann, aber bis ich ein Rähmchen mache, macht meine Frau 2, gefühlt 3 Rähmchen. Also das ist dann, wenn du da mal in deinem Flow bist, da ist die schon schnell, also das muss ich sagen. Ich habe am Anfang, wo ich angefangen zu imkern, durfte ich mal beim Imkerkollegen mal mitimkern, da stand von dem die Mutter, das war eine Frau mit, keine Ahnung, die war in der Rente, 70, 80 Jahren. Die hat in der Geschwindigkeit entdeckt, wo ich sage, also pff, da kommst du nicht mehr mit. Also da ist wirklich nur noch eine Maschine schneller. Aber die hat das in der Geschwindigkeit gemacht. Also da hast du Probleme gehabt, dass du dann die Honigrähmchen schnell genug in die Schleuder bekommst. Also ja, aber wie gesagt, das machen wir zu zweit. Und ich sage mal ganz vorsichtig, letztes Jahr, das sind so 6-7 Stunden Arbeit. Wir fangen da frühs an und dann wird da 5-6 Stunden lang wird da gearbeitet, bis du dann mal ja, ein bisschen... was siehst einfach und dann stehst du da zu zweit in Summe 12, 13 Stunden im Keller, dass du die erste Ernte weg hast. Und das Ganze machst du dann zweimal. Also da es ist schon, hat einen gewissen Charme, wenn man da so dieses Klassische mit Entdeckelungsgabel und mit so einer Honigschleuder, mit einer Kurbelschleuder, das ist schon... Der Duft, der dann im Raum liegt, also ich beheize dann diesen Kellerraum, den mache ich ein bisschen wärmer, der hat dann so 25, 26 Grad, also das ist dann schon wie in der Sauna, da läuft dann im Hintergrund noch der Luftentfeuchter, dass ich sag mal, da auch die Feuchtigkeit bei 30% irgendwo ist, also schon relativ niedrig und dann schleudern wir da und ernten unseren Honig und der Duft, der dann da in dem Raum in der Luft liegt, der ist schon phänomenal. Also das ist schon das, was mir wirklich am besten gefällt. Kannst du mal einen Finger reinhalten und dann mal was probieren. Man schmeckt dann schon ein bisschen, was hast du da? Lindenhonig, Rapshonig, man schmeckt es dann schon ein bisschen. Es ist schon toll, muss ich wirklich sagen. Aber es ist Knochenarbeit. Wenn du dann da aus der ersten Ernte, wie gesagt, ich habe letztes Jahr gut geerntet, grob 400 Kilo gemacht. Da hast du 400 Kilo an Honig einmal rumstehen. Jeder wiegt dann irgendwas um die 25, 30 Kilo. Das musst du dann erstmal bewegen. Also das ist schon ein Gewicht auch, das du da bewegst.
Ja, woher weißt denn du eigentlich, ob das jetzt Lindenhonig oder Rapshonig ist?
Also wenn man es ganz sicher wissen will, hier, wir hier bei Bayern, wir sind verwöhnt, wir werden quasi gefördert. Ich kann ein Glas Honig ins Labor einschicken und dann lasse ich so eine Pollenanalyse machen und dann bekomme ich quasi schriftlich, was ich habe. Aber es gibt ja Wanderimkerei zum Beispiel, die dann gezielt irgendwelche Rapsfelder anwandern oder Akazienhonig oder irgendwelche, was weiß ich, Kastanie. Ich habe einen Imkerfreund in der Schweiz, der geht dann zum Beispiel ins Hochgebirge, der erntet dann Alpenrosenhonig, das ist so ein Rhododendronstrauch. Und man fährt dann diese Trachten gezielt an.
Ja, also, weil man ja weiß, wie weit fliegen die Bienen dann? Ein Kilometer, sagst du, das ist so die...
Also
die,
zur Begattung, zum Honigernten so zwischen 3 und 5 Kilometer, sagt man.
Okay, das heißt, wenn ich weiß, dass in einem Radius von 5 Kilometern sowieso nur Raps ist, kriege ich notwendigerweise Rapshonig.
Ganz genau, ganz genau. Wir haben hier zum Beispiel bei uns im Ort, wir sind so ein kleines 1000-Seelen-Dorf, wir haben den Vorteil, wir haben eine Linde stehen, da haben sie überall vor den Häusern so Parkbuchten und da haben sie, ich müsste es lügen, ich vergesse mal, welche Art, es gibt zwei Sorten von Linde, eine Sommerlinde und eine Winterlinde, eine von den zweien honigt schlecht, die haben wir bei uns im Ort stehen, das heißt, ich habe in den Parkbuchten vor den Häusern überall diese Lindenbäume stehen. Direkt bei mir vom Haus, ich habe 3 dieser Bäume vorm Haus, wenn ich da im Sommer da aus dem Haus gehe und dann an den Bäumen vorbei, die Bäume sind laut. Da sind so viele Bienen drinnen und also ich schmecke das mittlerweile auch, ob das ein Lindenhonig ist, das beim ersten Honigschleudern aus der Schleuder, wenn ich das rieche, das weiß ich sofort, dass das ein Lindenhonig ist. Ja. Und von daher...
Wenn du den Honig erntest, kriegen die Bienen das irgendwie mit? Finden die das okay?
wie gesagt, also es ist, ich setze da eine Bienenflucht ein, dieses Labyrinth quasi, wo sie nur noch raus können. Die paar Bienen, die drin sind, ich bin so früh dran, ich glaube nicht, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, die sind dann nicht im Nachtschlaf, aber die sind so in so einem Ruhemodus. Ich glaube nicht, dass das grob mitbekommen. Es gibt natürlich Imker, die machen das nicht so mit dieser Bienenflucht. Da kann es dann schon sein, es gibt so ganz tolle Videos, wenn sie dann so Berufsimker, die haben diese Zeit ja nicht. Die ernten ja den ganzen Tag, da ist natürlich dann auch, da hast du Bienen in der Luft und die finden das nicht so toll. Also das ist schon... Wir haben,
und die kannst du auch nicht irgendwie ablenken, also bestechen, irgendwie eine bessere Zuckerlösung hinstellen. Nee, oder
die wollen das haben. Also das ist, es gibt auch den Begriff der Räuberei, nennt sich das. Wenn man irgendwo ein Honigrämchen mal irgendwo stehen lässt als Imker, wie schnell die Bienen das finden und wie schnell sich das rumspricht. Da kommt eine Biene, spricht drauf an und dann die zweite und dann die gehen dann zurück in ihr Volk, teilen das den anderen mit und innerhalb von einer Viertelstunde hast du da 100, wenn nicht 1000 Bienen um dieses kleine Rähmchen drumherum. Und also wie schnell sich das rumspricht, wenn die irgendwo ein bisschen was von diesem Honig-Zuckerlösung irgendwo riechen, da sind sofort Bienen da. Ja. Und ich gehe da sehr zeitig in der Früh raus und nehme die Honigräume runter. Aber da ist selbst da sind Phasen dabei, wenn du das Wetter schlecht erwischt, da sind die schon ein bisschen garstig, wenn du da deine Durchsicht im Sommer machst und da ein bisschen hingehst, da kann es schon mal sein, dass die ein bisschen unentspannt sind, um es mal so auszudrücken.
Ja. Was machst du eigentlich, wenn die dich stechen?
Aushalten.
Aushalten. Und aber auch auch wenn es 50 sind oder also ja, gibt sich irgendwie. Also, irgendwann wird das doch ungesund, oder?
Ja, also wie gesagt, ich hatte gestern zum Beispiel die Veterinärin da. Bei mir ging es jetzt darum, ich brauche eine amtstierärztliche Bescheinigung habe ich gestern gebraucht, damit meine Völker frei von Seuchen sind. Brauche ich quasi so einen Zettel für die Belegstelle und da hatte ich gestern die Veterinärin da und da guckt man sich einmal die Bienen an. Ich hatte gestern dann, ist mir ein kleines Malheur passiert, mir ist so ein Absperrgitter ist mir runtergefallen auf diesen Kasten drauf und als ich dann den Honigraum abgestellt habe und mich wieder umgedreht habe, haben mich erstmal ich hatte schon die Jacke an, aber ich sag mal so ganz einfache so Gartenhandschuhe hatte ich an, nur damit ich das Propolis nicht so rumtrage und durch diese Handschuhe, da geht jeder Stich durch. Ich glaube, dass mich rechts und links in die Hände irgendwo so um die 10, 15, 20 Bienen gestochen haben. Die Hände, die schmerzen heute noch. Also das ist schon ganz klar. Aber ich habe schon eine Biene bei mir jetzt an den Ständen. Da arbeite ich. Ich traue mich ohne Schleier arbeiten. Die Frau, die imkert jetzt mit seit letztes Jahr, die macht da ein bisschen mit. Es ist einfach, ich sag mal so, einen Imkerschleier zu tragen oder Handschuhe auch zu tragen. Ich finde es ein bisschen den Bienen gegenüber als Respekt. Anders, es ist für mich vom Bewusstsein her, ich habe einen gewissen Schutz und für mich auch wieder diese Romantik, jeder Schornsteinfeger, jeder Bäcker, Selbst der Müllmann, jeder hat seine Arbeitskleidung. Die Arbeitskleidung des Imkers ist einfach der Imkerschleier. Also warum soll ich nicht auch einen Imkerschleier anziehen? Klar, wenn ich weiß, die Bienen sind friedlich, gehe ich auch mal ohne Handschuhe hin, kein Problem. Aber ja, das gestern war eine Ausnahmesituation, da kriegst du halt einmal 5, 6, 10 Stiche. Aber das passiert und das, man muss es aushalten. Ja, ganz einfach.
Du sagtest gerade, das Propolis, was ist das Propolis?
Propolis ist ein Baumharz, das sammeln die Bienen im Wald. Und damit verkitten die quasi ihren gesamten Brutraum. Die wollen ähnlich, ich will jetzt den Begriff Gebärmutter nicht so ganz in den Mund nehmen. Die verkitten das Ganze, die wollen da das Propolis, dieses Baumharz mit den Enzymen, das die Bienen haben. Also das Baumharz, man hat das untersucht. Das ist so ein bisschen antibakteriell. Ich müsste es lügen, ist es eine Kiefer, ist es ein Fichtenharz? Ich weiß es nicht. Aber der Baum selber überzieht seine frischen Knospen mit diesem Baumharz. Also der sondert das um diese Knospen so ab. Und schafft dadurch ein antibakterielles Klima für seine eigenen Triebe. Und dieses Harz sammeln die Bienen. Und da die Bienen
kleiden damit ihren Brutraum aus.
Kleiden so damit als innen drinnen, genau, als Schutzschicht. Jede Ritze, alles wird damit verkleidet. Und damit schaffen die natürlich auch ein antibakterielles Klima einfach für ihre junge Brut. Ist es eine Gebärmutter? Da ist es auch ja ähnlich. Also da ist es ja auch ähnlich. Ich sag mal, so eine Art Wunder der Natur, dass da das, ich sag mal, keimfrei das Kleinkind, das Baby da entstehen kann. Ähnlich kann man sich das bei den Bienen vorstellen, ja, mit dem Propolis. Ist jetzt ein dummer Vergleich wahrscheinlich, aber.
Ja, nee, aber man kann sich das vorstellen. Also
man kann
so
sich
oft gucke ich nicht in Bienenstöcke.
Ja,
auch,
genau.
Ich gucke auch nicht so auf den Gebärmuttern, aber da hört man
ja,
mehr drüber.
Aber, ja, aber genau, also bei den Bienen, wie gesagt, wenn man das aufmacht, man sieht es, ist so ein rötliches, ja, im Sommer klebt es ganz furchtbar. Jetzt im Frühjahr ist es noch relativ hart und relativ zäh. Aber ich habe einen Kollegen, der ist zum Beispiel hochallergisch auf dieses Propolis zum Beispiel mittlerweile. Der imkert schon sehr lange und der reagiert einfach, wenn er das an die Haut bekommt, der muss irgendeinen Handschuh immer anziehen. Anders kann der das gar nicht haben. Auf der anderen Seite, ich habe 3 Stände, ich muss ja von Stand zu Stand fahren. Ich muss da jedes Mal Handschuh anziehen, weil wenn ich dann mit bloßen Händen hingehe, dann hast du es irgendwann am Auto und im Lenkrad. Also das willst du ja auch nicht haben, ne? Also von daher, ja, guckt man es einfach so ein bisschen, dass man ein bisschen Handschuhe oder irgendwas anhat, ganz einfach. Ja.
So, jetzt hast du den Honig rausgeschleudert. Was machst du mit den Rähmchen, mit den Waben? Da machst du Kerzen draus dann wahrscheinlich.
Also wenn sie schlecht gebaut sind von den Bienen, dann wandern die, dann sortiere ich die da schon aus so ein bisschen. Aber man gibt die dann zum Ausschlecken den Bienen eigentlich wieder zurück. Also man stellt diese Honigräume, diese honigfeuchten Honigräume, also wir reden jetzt um die zweite Ernte. Nach der ersten Ernte kommen sie ja wieder drauf und dann machen sie den zweiten Honig rein. Dann gibt es den Sommerhonig und nach der zweiten Ernte muss der Honigraum ja komplett runter, da geht er wieder ins Lager. Das heißt, man gibt diese honigfeuchten Honigräume wieder drauf, so 2, 3 Tage, lässt die Bienen das ausschlecken quasi, also in ihren eigenen Vorrat. Ich habe dann unten den Brutraum eigentlich mit Rähmchen schon voll gemacht, also wirklich, da haben die viel Platz drauf und dann holen die diese Honigreste aus dem Honigraum quasi nach unten. Und wenn die dann leer geschleckt sind und trocken sind, dann nehme ich sie runter, muss sie auch wieder über dieses Bienenlabyrinth abfluchten, dass die Bienen leer sind und dann nehme ich sie komplett runter und dann kann ich sie bei mir ins Honiglager stellen einfach. Ganz genau.
Aber woraus werden denn dann diese Bienenwachskerzen gemacht?
Ja, eigentlich, es fällt immer irgendwo Wachs an. Also du hast die Bienen machen immer irgendwo so ein bisschen Wirrbau, Wildbau. Du kratzt immer mal ein bisschen was weg, man sammelt es dann über Jahr, man schmilzt mal hier ein Rähmchen ein. Man macht dann auch irgendwo, ich sag mal, Wabenhygiene ist auch wieder so ein schönes Stichwort. Alte, dunkle Waben, also die Königin bebrütet diese Rähmchen ja mehrmals im Jahr. Die sind dann nach 2 bis 3 Jahren, sind die wirklich schwarz. Und die sortiert man dann einfach irgendwann aus und dann schmilzt man dieses ein und da bleibt dann ja so ein bisschen diese Jungfernhäutchen nennt man das, wo die Bienenmade quasi schlüpft, die bleiben ja immer dann in den Zellen zurück. Das ist dann so der ganze Abfall und das Wachs schmilzt dann weg und dann hast du diesen Abfall und dann das trennt man dann und dann hast du einen Eimer Wachs und einen Eimer diesen Abfall, diesen Bienentrester, sagt man bei uns in der Imkersprache.
Bienentrester. Hm.
Ja, so nennt sich das.
Klingt, als könnte man Schnaps draus brennen.
Ja, es gibt, ich meine, so russischsprachige Seiten oder es gibt, die schmelzen sowas oder brennen sowas mit Alkohol irgendwie aus, weiß ich nicht. Es gibt, ich überlege gerade den Begriff, wie sie das nennen. Die lassen das von der Wachsmutter, glaube ich, zerfressen sogar und wird, das wird geschreddert in irgendeiner Form und das wird dann mit Alkohol, man sagt dem Ganzen eine heilende Wirkung nach. Ich habe es noch nicht versucht, weil ich stelle mir das wirklich, weiß ich nicht. Also ich kann mir das aktuell nicht vorstellen, das auch mal auszuprobieren, aber
Hört sich dreckig an.
Ja, ja, weiß ich nicht. Es ist ja, wie gesagt, den Bienen selber sagt man ja eine hohe Heilkunde nach. Generell das Propolis sammelt man ja ab. Auch das Bienenwachs wird ja auch für Kosmetika verwendet. Ja, es ist schon viel dran. Generell, es gibt ja, mein Schwiegervater ist zum Beispiel auch lungenkrank. Es gibt ja auch Bienentherapie zum Beispiel, dass man Bienenstockluft atmen kann, was sehr gut ist, weil diese Bienenstockluft ist ja relativ feucht und dann auch mit diesem Propolis verkleidet, so antibakteriell. Das soll schon auch recht gut sein. Ich habe es nie selber probiert bis jetzt. Ich höre das auch immer nur. Also ja, und deswegen. Ja.
Und der Honig ist jetzt fertig schon und kommt dann ins Glas und steht dann irgendwann bei mir auf dem Tisch? Oder muss der noch weiter verarbeitet werden?
Also den Frühtracht-Honig, also da sind wir jetzt schon regional unterwegs. Jede Gegend macht ihren Honig so ein bisschen anders. Wir sind ja zusammengekommen wegen meinem Posting hier auf Mastodon, so ein bisschen, wo ich ja so ein bisschen auch die Honigqualität gezeigt habe, was ich so mache. Und das ist stark regional unterschiedlich. Bei uns zum Beispiel in der Gegend rührt man diesen Frühtrachthonig, also wo tendenziell der Raps Raps drinnen ist oder generell diese.
Das sind die erste Ernte sozusagen.
Die erste Ernte, genau, okay, den rührt man bei uns cremig. Den Sommerhonig lässt man bei uns eher flüssig. Also so der Lindenhonig, so diese Honige, die lässt man eher flüssig. Gibt aber auch Gegend bei uns in Deutschland, da werden alle Honige pauschal gerührt. Ja, und das ist
was
so.
Was heißt cremig rühren? Wird der cremig, wenn ich den einfach nur lange genug umrühre?
Also lange genug ist dehnbarer Begriff. Es kommt immer so ein bisschen, also jeder Imker, glaube ich, hat da so ein bisschen sein Gusto, sein Geschmäckchen auf der Zunge, wie so die Konsistenz sein muss. Ich mache es zum Beispiel so, ich lasse den Honig erstmal 2 bis 3 Tage stehen. Ich habe mir gerne immer noch ein Glas vom letzten Jahr aufgehoben, so ein Rapshonig, und gebe dem Eimer, wo ich den frisch geschleuderten Honig drin habe, gebe ich dem erstmal zur Animpfung so ein Glas Rapshonig. Und meistens geht diese Auskristallisation dann relativ schnell. Innerhalb von diesen 3 Tagen kriegst du dann so einen weißen Schleier rein. Man kann da wirklich beobachten, wie sich diese Zuckerkristalle bilden. Und dann muss man eigentlich anfangen, den zu rühren. Ganz klassisch, das ist wie so ein Rührstab. Den spannt man in eine Bohrmaschine, ganz salopp gesagt, ein und rührt dann diesen Honig. Es gibt teure Geräte, Rührmaschinen, die so eine Automatik auch drin haben. Wie gesagt, ich als kleiner Hobby-Imker habe so ein Rührgerät einfach, kann man ähnlich so einem Zementmischer so vergleichen.
Ach, so ein Ding, ja, okay.
Ja, genau, so ähnlich kann man das vergleichen. Man sollte das halt dann wirklich nur noch für diesen Honig verwenden, also für nichts anderes mehr. Eine Woche später dann die Kellertreppe irgendwie betonieren, funktioniert dann nicht mehr. Das macht dann keinen Sinn. Also du stellst dein Lebensmittel her, ganz klar. Also, ja. Und da muss man schon gucken. Und dann rührt man eben diesen Honig. Und dann macht man das üblicherweise so 2-mal am Tag, 3-mal am Tag, jeweils so 5 bis 10 Minuten rührt man das, bis man so eine gewisse Konsistenz einfach erzeugt. Und das macht man dann, wenn der, wie gesagt, nach 3-4 Tagen fange ich dann an, eine Woche dann zu rühren, bis der eine Konsistenz hat, wo ich sage, so schmeckt er mir. Und dann lasse ich den so. Und dann bleibt er so im Eimer. Und wenn ich dann sage, jetzt brauche ich was abgefüllt im Glas, dann wärme ich den in einem Wärmeschrank, mache den ein bisschen warm, dass er einigermaßen fließfähig ist. Und dann kommt er über meinen Honigapfeleimer, kommt er dann eben so ins Glas.
Aber starten musst du diesen Rührvorgang. Also du musst diesen alten Honig da reinmachen. Also wenn du jetzt einfach anfangen würdest, einen flüssigen Honig zu rühren, dann würde nichts passieren, oder wie?
Doch. Also es geht um ein Verhältnis Glucose zu Fructose. Traubenzucker zu Fruchtzucker irgendwie, genau, so kann man sich vorstellen. Und je nachdem, also der erste Honig, der Frühtracht-Honig hat einen relativ, jetzt muss ich es kurz selber mal gucken, ich glaube, das ist die Glucose, muss recht hoch sein. Das Verhältnis von der Glucose ist höher als die Fructose und dann kristallisiert das. Wenn jetzt ein Imker zuhört und das falsch ist, bitte nicht in der Luft zerreißen.
Nein, schreib es in die Kommentare, wenn du es besser also, weißt, dazu sind ja, die Kommentare immer,
aber
da.
Es ist eins dieser beiden Verhältnisse, ist höher und dann kristallisiert es eben relativ schnell oder je nachdem, wenn es in der zweiten Ernte ist, relativ langsam aus. Der Frühhonig würde von selber aus schon kristallisieren. Mit diesem Altglas in Anführungszeichen beschleunige ich den Vorgang, weil dieser Honig ist ja schon reif, wenn man es so nennen will. Und da,
wo ich hin will, ist, also ich mag halt lieber cremigen Honig.
Ja.
Und manchmal kriegt er immer mal so ein Glas Honig geschenkt. Und das ist gelegentlich dann eben nicht cremiger, also flüssiger Honig. Mhm. Und ich hatte jetzt gedacht, wenn ich da einfach dran rumrühre, wird der schneller cremig.
Nee. Also Mist. Dann hast du eben einen Honig erwischt. Waldhonig zum Beispiel ist ja tendenziell nur das Sekret von der Baumlaus. Ist ja auch zwar die nagt ja an der Rinde von dem Baum und nimmt den Fruchtsaft von dem Baum aus, aber es ist, ist das Nektar per se? Ich würde es nicht behaupten. Und das sammeln die Bienen auch und der bleibt ja auch sehr, sehr lange flüssig. Der kristallisiert auch irgendwann aus, weil jeder Zucker irgendwann zur Kristallisation neigt, aber der braucht halt wirklich, wirklich extrem lange. Da reden wir von einem halben Jahr, bis der mal irgendwo einen Ansatz von einem Zuckerkristall zeigt. Das ist halt bei so einem Rapshonig eben nicht der Fall. Der ist innerhalb von 4 Wochen, hast du da einen Betonklotz im Eimer, um es mal so auszudrücken. Der wird steinhart, das ist einfach so.
Musst du den eigentlich noch irgendwie, du sagtest vorhin, du hättest da noch so ein Sieb drin, musst du den dann noch irgendwie weiter filtrieren oder kannst du den einfach so weiter verarbeiten, wie er dann im Eimer ist, nachdem du ihn geerntet hast?
Wie gesagt, das ist so ein Vorsieb, was ich da reingebe. Das ist so ein Sumpfeimer ist es quasi, wo der Honig reinläuft und dann hat der in dem Sumpf genügend Zeit, dass sich diese Wachspartikel und alles, was irgendwo noch mit drinnen wäre, mal ein Bienenbeinchen oder irgendwo mal ein Flügelchen oder irgendwie sowas, was einfach noch irgendwo so mit drinnen ist, das könnte da noch aufschwimmen und das, was in den Eimer geht, ist schon relativ klar. Ich lasse das gerne da nochmal über so ein Feinsieb drüber, dass einfach wirklich, dass der Honig sauber ist. Nochmal, das ist so mein eigener Anspruch. Wie gesagt, da geht jetzt auch wieder der Gruß an die Imkerschaft. Das macht auch wieder jeder anders. Es ist auch der zweite Honig, der Sommerhonig, der bei uns eher flüssig bleibt. Wenn ich den im Eimer auftaue, wenn der dann schon eine gewisse Reife hat, der Honig, und auch eine gewisse Festigkeit im Eimer schon hat, muss ich den auftauen. Der geht bei mir immer durch das Feinsieb nochmal. Weil ich möchte das dann einfach so. Ich möchte dann nicht dann noch irgendwo so ein also wenn ich beim Abfüllen bei mir aus dem Honigeimer ins Glas noch irgendwo ein schwarzes Pünktchen sehe, mache ich den Hahn zu, hole mir einen Löffel oder irgendeinen Zahnstocher und hole dieses schwarze Pünktchen aus dem Honig raus. Das ist mein eigener Anspruch. Ich möchte ein Lebensmittel dir auf den Tisch stellen können, wo ich weiß, da ist nichts mehr drin, in irgendeinem Fremdkörper. Es ist ein Naturprodukt, das kann immer sein, aber das ist so mein eigener Anspruch. Da bin ich wahnsinnig penibel, muss ich wirklich sagen.
Ja. Was ich ganz witzig finde, ist bei euch auf der Seite, also bei Insta war es, glaube ich, wo ich es gelesen habe, steht, unser Honig ist mindestens 2 Jahre haltbar. Es gibt ja immer so Geschichten, so, ne, irgendwelche ägyptische Mumiengräber mit 4000 Jahre altem Honig, der immer noch in Ordnung ist. Wie lange ist Honig eigentlich wirklich haltbar?
Solange wie dieser ägyptische Honig haltbar war. Also man hat diesen Honig gefunden, den haben sie datiert auf irgendwas um die 5000 Jahre. Und der war noch genießbar. Honig wird nicht schlecht. Es ist Wasser und der Hauptanteil ist Zucker. Der Deutsche Imkerbund schreibt vor, ich darf ins Glas einen Honig abfüllen mit maximal 18% Feuchtigkeit. Also da sind nur 18% Wasser drinnen. Der Rest ist Zucker. Da sind noch, ich sag mal, minimal Anteile, irgendwelche Enzyme und andere Sachen. Aber diese 80% davon, da sind 99%, das ist Zucker.
Aber warum schreibt man dann 2 Jahre drauf?
Das ist unser Lebensmittelrecht. Unser Lebensmittelrecht schreibt mir vor, ich muss, je nachdem wie ich abfülle, also ich mache diese eimerweise Abfüllung, das heißt, ich habe ein tagesgenaues Abfülldatum, das heißt, von da ab, von meinem Tag heute, muss ich 2 Jahre pauschal einfach draufrechnen. Würde ich dem Eimer schon irgendeine Chargennummer geben, dass ich sage, diese ganze Ernte hat bei mir die Charge 2026-04 meinetwegen für den Monat, dann muss ich quasi auch eine Laufzeit angeben, wie lange dieser Honig genießbar, wie lange ich garantiere, dass der Honig genießbar ist. Der wird nach 2 Jahren mit Sicherheit noch genießbar sein, da wette ich was. Also es ist halt unser Lebensmittelrecht, das das so ein bisschen vorgibt.
Ja, und wenn wir es länger haben wollen, fragen wir einfach den Pharao, ne?
Ganz genau, da fragen wir einfach den Pharao, ja.
Gilt das für jeden Honig, also auch den ich im Supermarkt aus dem Regal kaufe, dass der so lange haltbar ist, dass der so gut ist?
Ja, das gilt für jeden Honig, der im Supermarkt auch steht.
Wenn ich dann im Supermarkt stehe vor diesem Honigregal, jedes Mal, wenn ich da stehe, denke ich, das kann doch gar nicht sein, dass es so viel Honig gibt. Kann das sein? Also gibt es so viele Bienen, dass es dermaßen viel Honig gibt, dass so unfassbar viel von diesem Zeug im Supermarkt stehen kann?
Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, wir produzieren in Deutschland mit unserer Imkerschaft irgendwas um die 30.000, 40.000 Tonnen Honig im Jahr und importieren aber gleichzeitig irgendwas um die 60.000, 70.000 Tonnen. Man mag mich jetzt wirklich Lügen strafen, aber es sind die importieren.
Also wenn du im Supermarkt vor diesem Regal stehst, dann wunderst du dich nicht, höre ich.
Nee, ich wundere mich nicht mehr. Also ich war jetzt erst.
Das ist auch kein Fake-Honig oder irgendwie sowas. Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, Honig zu faken? Ich weiß gar nicht.
Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, Honig zu faken. Mach AliExpress auf, gib einfach Honig ein und dann wirst du dich wundern. Den kannst du in 200 Liter Fässern kaufen und da stehen dann so Zusätze dabei, wie kommt durch irgendwelche Tests. Dann ist das mit Sicherheit kein Honig. Und das wissen die Chinesen, die das verkaufen, wissen das selber. Wir hatten erst einen Imkermeister, der war jetzt erst auf China-Reise. Und der hat mit den Imkern vor Ort gesprochen. Wenn du bei denen dann vor Ort in China im Supermarkt stehst, die haben da ihre eigenen Honige im Supermarkt stehen. Da stehen mit Sicherheit auch ein paar so Punch-Honige, Misch-Honige drin, aber die würden ihren eigenen Mist vermutlich wenig selber ins Regal stellen. Bei uns, können wir jetzt politisch werden. Ich denke ans Mercosur-Abkommen zum Beispiel, was jetzt dann kommen soll. Da wollen wir dann aus Südamerika Honig importieren. Wir importieren jetzt schon mit der Ukraine. Krieg, haben wir ja auch so ein Abkommen, wird Honig importiert. Das ist per se kein schlechter Honig, aber man muss zum Beispiel einfach nur mal googeln, aus welchen Ländern über welche Länder wird der meistgefälschte Honig importiert. Das sind dann so Länder wie die Türkei, wie China, wie Vietnam. Da sind vielleicht noch ein, zwei südamerikanische Länder dabei. Und dann muss man einfach nur mal drauf gucken aufs Etikett, wo kommt der Honig her? Wir kriegen jetzt zum Glück, das ist ein guter Hinweis, jetzt im Juni kommt eine neue Kennzeichnungsverordnung. Da müssen jetzt für diese Mischhonige muss jedes einzelne Land aufgeführt werden. Das ist wirklich ein Hinweis an die Leute, an die Zuhörer draußen. Guckt aufs Glas, guckt euch an, wo der Honig herkommt.
Das kann ich jedem empfehlen. Honig gekauft oder geschenkt gekriegt? Wie lagere ich den idealerweise? Oder ist ihm das auch egal, wo der rumsteht?
Ja, egal, es ist nicht kühl und dunkel. Das ist immer so ein toller Satz. Also ich sollte ihn irgendwo nicht am besten irgendwo ins Licht stellen, weil dann neigt er zur Auskristallisierung.
Aber das will ich doch. Ich nehme meinen flüssigen Honig und stelle ihn ins Fenster, idealerweise.
Ja, dann stellst du ihn irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist, was ich irgendwo also ich selber würde ihn nicht aufs Fensterbrett stellen, weil wenn du, ich habe zum Beispiel auch erst Honig verkauft, der hat ihn dann im Auto stehen lassen, das war dann nur noch irgendeine Zuckerpampe. Also das ist natürlich dann, wenn du das möchtest, herzlich gerne, aber ja, wenn du den auskristallisiert haben möchtest, dann lass den einfach mal eine Weile stehen. Irgendwo, bei mir steht der Honig ganz normal im Küchenregal, im Küchenschrank, da steht der Honig einfach.
Ja. Kann der überhaupt schlecht werden?
Schlecht wird er dann, wenn er zu viel Feuchtigkeit drin hat. Dann fängt er nämlich das Gären an. Und man schmeckt es dann, der hat so einen hefigen, muffigen Geruch. Wenn das Glas ein gut verschließbares Glas ist mit so einem Schraubdeckel, dann ploppt es auch gerne mal. Da ist er dann schlecht. Aber da war der Honig dann vorab schon zu feucht. Man sagt, ab 19%, wenn er Feuchtigkeit hat, dann wird es gefährlich. Ab 20% hat er wirklich diese Gärneigung. Das sagt man so, ja.
Sollte ich ihn dann noch essen oder wird es dann auch ungesund?
Backen kannst du noch. Machst du Plätzchen draus, vielleicht ein schönes Honigbrot, in den Teig irgendwo reinmischen. Das kannst du noch mit dem Honig machen. Aber wenn du mutig bist, kannst du ihn gerne essen, aber ich würde den dann nicht mehr essen, nee.
Kann ich von außen erkennen, dass der Honig kaputt ist? Also durchs Glas erkennen oder muss ich dann schon dran riechen?
Also der Geruch ist wahrscheinlich der eindeutigste. Ich hatte selber noch nie hier so einen Gärhonig da. Ich überlege jetzt gerade, ob man das sieht. Also es gibt Honige, die neigen zur Phasentrennung zum Beispiel. Da trennen sich diese festen Zuckerkristalle von dem Wasseranteil so ein bisschen ab. Das ist so ein vielleicht ein Indiz, wobei das, ich sag mal, beim Akazienhonig zum Beispiel gewollt ist, dass der das so hat. Da rührt man einfach um und dann hat man diese zwei Sachen wieder verbunden. Aber ich sag mal, ein normaler Blütenhonig, den du dir kaufst, wenn der nach 2-3 Jahren zur Phasentrennung neigt.
Das ist, wenn ich dann, also ich glaube, ich hatte das mal, dann ist praktisch so eine braune Schicht.
Ja, ganz genau. Reinflüssige Schicht. Kann auch sein, wenn du sagst, du stellst ihn gerne ans Fensterbrett, in die Sonne, dann kann er
das. Nee, das habe ich ja gerade erst gelernt, dass ich das machen muss.
Kann er das natürlich auch haben, weil er dann relativ weich wird und sich dann eben das schneller absetzen kann.
Ne? Und dann kann ich ihn aber durchrühren und dann ist er wieder in Ordnung, sozusagen.
Ja, ganz genau.
Es gibt ja mit Sicherheit unterschiedliche Qualitäten beim Honig.
Ja.
Woran erkenne ich einen guten Honig oder wie unterscheide ich einen guten von einem schlechten Honig? Also als Konsument jetzt.
Also ich finde, der beste Honig, das ist eigentlich das, was ich mit dem Posting auf Mastodon erreichen wollte, ist so ein bisschen die Leute wieder ein bisschen diese Wertschätzung für, ich sag mal, die heimische Produkte. Geh zum Bäcker, such dir einen Bäcker aus, wo die Semmel vielleicht nicht 45 Cent kostet, sondern vielleicht 60 Cent, aber der lässt dich vielleicht mal einen Blick in die Backstube werfen, wo du das Mehl selber anrühren siehst und nicht irgendwelche gefrorenen Teiglinge aus der Gefriertruhe holt und dann reinschiebt. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich glaube, wie gesagt, das, was ich damals sagen wollte mit diesen zwei Bildern ist, die Handwerksqualität, die auch in einem schnöden Glas Honig stecken kann, dass man das erkennt von außen an einem Glas mit dem schönen Etikett, wenn der gut gemacht ist, das Ganze, diese ganze Aufmachung, wenn noch draufsteht, Honig aus Deutschland, diese Wertschätzung, das ist mir in den letzten, ich imker noch nicht so lange, ich gehe jetzt ins sechste Jahr, aber ich mache jetzt seit 4 Jahren, mache ich meinen eigenen Honig und mir fehlt in meiner Region, hat mir ein bisschen so diese Wertschätzung gefehlt. Ja klar, da kommt die Oma und kauft bei mir in der Honigbox ein. Wenn die mal nicht diese 7 Euro fürs Glas hat, dann wirft die vielleicht bloß 5 Euro rein. Das ist alles in Ordnung. Aber die Oma kommt bewusst zu mir, weil die sagt, sie will das Glas Honig vom Imker kaufen. Geh doch raus, guck dich doch mal um, mach Google Maps auf. Ich habe einen Eindruck auf Google Maps, mich findet man auf Google Maps. Guck dich doch um, wo gibt's denn Honig? Ich verstehe jeden, der sagt, er hat wenig Geld in der Tasche, der ist irgendwo erwerbsuntätig, ist von der Stütze, muss er Geld beziehen und möchte sich trotzdem ein Glas Honig leisten. Ich verstehe jeden, der dann im Supermarkt das Glas Honig für 3 Euro aus dem Regal nimmt. Aber der muss sich bewusst sein, was er da bekommen könnte. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will.
Würde man ja so landläufig als Industriehonig bezeichnen. Ist das überhaupt industriell herstellbar?
Industriehonig. Also wie gesagt,
so würde ich das nennen, ne? So im Vergleich zu Handwerkshonig.
Wenn wir auf unseren Importhonig wieder gehen, wenn du ein Fass Zuckersirup aus der Türkei oder aus China importieren kannst, dass irgendwelche Qualitätstest besteht und das dann in deinen Honig reinmischt, um den zu strecken oder wie auch immer. Wenn man das dann auch Industriehonig nennen will, okay, ist okay, damit komme ich klar.
Ich meine jetzt eher, ja. Also diese 30 Kilotonnen, die wir produzieren jedes Jahr,
ja.
Das sind ja so absurde Mengen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das alles kleine Handwerksbetriebe sind, die das herstellen.
Also ich hab bei mir um die Ecke ist ein Berufsimker, die betreuen das sind glaube ich 3 Leute, die das machen, die haben 800 Völker.
Krass.
Auch da wieder, nimm mal 800 Völker, jedes Volk bringt dir 50 Kilo Honig. Was muss der Honig stehen haben? Und ich habe gehört, ich bin viel, ich sag mal, überregional mittlerweile vernetzt. Ich gehe auf irgendwelche Imkerkongresse, auf irgendwelche Veranstaltungen und man hört, dass große Abfüllfirmen, die kaufen Rapshonig für 1,50 Euro das Kilo an. Und da frage ich mich, also für 1,50 Euro, wenn ich meinen Honig mit der Arbeit, die ich reinstecke über das ganze Jahr, ich liebe diese Tiere, ich liebe den Geruch dieser Tiere, ich bin gerne in der Natur, ich habe einen Waldstand, da sehe ich gerne mal irgendwo ein Dammwild vorbeispringen, ich sehe irgendwo von der Wildsau irgendwo Spuren um meinen Stand rum. Ich liebe diese ganze Arbeit um die Bienen. Aber wenn mir jemand für mein Produkt für ein Kilo Honig 1,50 Euro anbietet, dann muss ich sagen, weißt du was, ich schütte meinen Honig lieber in den Gulli, als dass ich dir das Ding für 1,50 Euro verkaufe. Ich komme jetzt aus dem Wochenende aus der Schweiz. In der Schweiz ist das komplett anders geregelt zum Beispiel. Da habe ich einen Kollegen sitzen, der ist jetzt auch kurz davor, dass er Berufsimker wird. Der bekommt das Kilo Honig für 20 Schweizer Franken abgekauft. Wow. Wenn du dann in den Supermarkt gehst, da findest du nicht diesen, da gibt mit Sicherheit, ich sag mal, kleine Supermärkte, wo auch diese Mischhonige sind. Aber ich war in einem Coop gestanden, da stand nebendran noch ein Biohonig aus Bulgarien und ansonsten nur heimische Produkte. Und die werden da verkauft, das Glas Honig, für 20 Schweizer Franken. Das heißt, da ist die Gewinnspanne für den Großabfüller, der hat halt nur ein Glas Gewinnspanne, aber das scheinbar reicht es dem ja auch. Und warum reicht es? Das ist das, was ich mit diesem Posting damals sagen wollte. Mit meinen 2 Gläsern Honig, das eine hell, das andere trüb. Ich habe auch so viel Arbeit und mir 1,50 Euro fürs Kilo Honig anzubieten. Damit habe ich ein Problem.
Bist du irgendwie am Ende genauso arm dran wie die Milchbauern?
100%. Das ist genau das Gleiche mit den Milchbauern, Eiern. Geh mal in den Supermarkt, wenn dann die Radiowerbung wieder da sagt, das Kilo Hackfleisch kostet jetzt 99 Cent. Es ist einfach das Tier oder generell die Verwertung dieser Produkte aus diesen Tieren. Ich finde, diese Wertschätzung fehlt ein bisschen. Ich verstehe immer diese Geiz-ist-geil-Mentalität und ja, Lebensmittel sind teuer, Gemüsepreise sind teuer. Aber warum zum Teufel gibt es dann im Winter um Weihnachten Erdbeeren aus Spanien? Es geht mir nicht in den Kopf. Also früher hat man einfach geguckt, was ist ein Lokal, was wächst jetzt hier? Es ist einfach bei uns im Winter, im Herbst, ist einfach die Zeit für irgendwelchen Kohl, für ich sag mal, Blattsalate, die noch wachsen und solche Sachen. Da muss ich doch nicht Erdbeeren haben. Ich gönne das jedem. Ich esse im Winter auch gerne meine Erdbeerschnitte, gar kein Problem. Aber es geht mir um dieses Massenphänomen. Das stelle ich einfach so ein bisschen, das möchte ich einfach ein bisschen in Frage stellen. Und das war einfach so, ich habe diese Gläser abgefüllt und war so in meinen Gedanken und wie viel Arbeit, ich habe einfach daran gedacht, wie viel Arbeit wir in dieses Glas Honig gesteckt haben. Der Honig war 8 Monate alt zu dem Zeitpunkt. Und was ich für einen Aufwand betreiben muss, um den Glas klar nach 8 Monaten ins Glas zu bekommen. Und da habe ich einfach dieses zweite Glas dann plötzlich in der Hand gehabt, der war komplett trüb. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein, der ist gleich alt. Und so sind ein bisschen meine Gedanken einfach gekreist. Und da habe ich gesagt, hier, das ist die gleiche Qualität Honig. Ich kann nach 8 Monaten einfach, das ist die Qualität, die ich jetzt bieten kann. Und ist die wirklich schlecht? Das ist eigentlich meine Frage.
Ja. Können eigentlich wir, also so Verbraucher wie ich, also ich sitze hier mitten in Berlin in einer Hochhaussiedlung, kann ich den Bienen eigentlich irgendwas Gutes tun oder verlasse ich mich einfach darauf, dass ihr Imker das schon macht?
Also du kannst zum Beispiel Wasserschalen aufstellen. Wenn du sitzt auf deinem Balkon, stell ein kleines Wasserschälchen hin und wenn du irgendwo was zum Pflanzen, bepflanzen hast, irgendwelche Pflanztröge irgendwo rumstehen kannst, dann pflanzt doch Dinge, die vielleicht ein bisschen Nektar oder Pollen spenden. Ganz einfach.
Für den Stadthonig, wo wir auch jede Menge von haben. Ne?
Ja. Man sagt sogar, also man hat es sogar untersucht, der Stadthonig ist tendenziell sauberer als der Honig auf dem Land. Weil auf dem Land habe ich viel mehr Pestizide, die gespritzt werden. In der Stadt könnte man auch sagen, mit dem Feinstaub alles. Aber nö, die Bienen filtern das schon raus. Ja, die Bienen filtern das schon raus vorab. Der Honig, der dann eingelagert wird, der ist genauso sauber wie hier bei mir auf dem Land. Bei mir, ich habe halt das Phänomen, der Raps wird reif gespritzt, der eine macht es, der andere macht es weniger, der eine hält sich mehr an die Zeiten, wo er spritzen darf, der andere ein bisschen weniger. Und das ist so, wo ich ein bisschen hier auf dem Land zu kämpfen habe vielleicht. Was heißt zu kämpfen? Ich weiß, dass meine Bauern an der Stelle sauber arbeiten hier. Also ich habe 4 Landwirte hier bei mir hinterm Haus, die arbeiten alle sauber. Ich habe den Honig natürlich auch, wenn ich mein Glas Honig ins Labor schicke, dann mache ich eine Schadstoffuntersuchung auch, lasse ich damit angeben. Und der war immer unauffällig. Also von daher, wenn du deinen Bienen wirklich was Gutes tun willst, stell eine Wasserschale hin. Ich habe hier bei mir auf der Terrasse steht so eine kleine, so ein Kaskadenbrunnen und das ist toll zu beobachten, wenn da sich die Bienen sammeln und wenn die das mal raus haben, wenn da eine mal kommt, die petzt es dann weiter und sagt, hey, pass auf, da gibt es hier, beim Holger gibt es hier auf dem Balkon, gibt es hier schöne Wasserstelle. Komm, lass uns da hinfliegen. Und dann kannst du bei dir auf deinem Balkon, kannst du dann 10, 20, 100 Bienen beobachten. Und das Gesumme, also allein da mit einem Tasse Tee oder mit Tasse Kaffee zu sitzen und dann den Bienen beim Summen zu gucken, da kommen dann auch Hummeln, automatisch hast du anderes Getier plötzlich auch da. Das ist ganz faszinierend. Ja. Pflanzt dir Lavendel auf die Terrasse zum Beispiel. Lavendel duftet auch ganz wunderbar.
Lavendel, da hängen dann immer die Hummeln dran. Ne?
Genau, da kommen dann die Hummeln. Oder dann hast du dann die Mauerbiene da, die so richtig dick und groß und schwarz ist. Hast du dann die Mauerbiene vielleicht da. Und also ja, ich für mich habe einfach festgestellt, seit ich die Bienen habe, ich lebe in einer Gegend, wo relativ jeder im Garten 1, 2 Obstbäume hat, wo Haselnuss einfach da sind. Seit wir hier die Bienen in unserer kleinen Siedlung, wir sind so eine Sackgasse haben wir hier, da sind 10, 20 Häuser in der Umgebung und mit den Leuten, wenn man sich unterhält, die haben alle deutlich mehr Kirschen, alle deutlich mehr Äpfel, Apfelquitte. Ich hab Quitten, die Nachbarin drüben, die kann sich vor Quitten kaum noch mehr retten, seit wir Bienen haben. Weil einfach mehr bestäubt wird. Wo Bienen sind, also das ist auch so eine wilde Theorie, die ich habe, wo Bienen sind, wird mehr bestäubt. Wo mehr Pflanzen sind, kann, oder wo mehr Pflanzen bestäubt werden, kann mehr wachsen. Dann hast du automatisch, steigert sich dann diese Artenvielfalt. Ja, ja, deswegen Pflanzen, irgendwas hin, irgendwelche Pflanzen, die Pollen und Nektar geben und Wasser. Dann tust du den Bienen, allen Bienen eigentlich schon was Gutes. Auch da kommen dann Wespen und da kommen alle eigentlich dann.
Thomas Hornauer, vielen Dank.
Bitte gerne.
Wer redet, ist nicht tot.